Innen, außen. Willkommen zum Podcast von Yoga Me Home, deinem Yoga-Studio für zu Hause. Mein Name ist Philipp Strom und ich spreche hier mit meinen Gästen über Yoga und das liebe Leben. Mein heutiger Gast ist die Stefanie Schönberger. Eine Frau, die ich sehr schätze, weil ich finde, dass du, Stefanie, eine mutige Frau bist. Du regst immer wieder zu Gedanken, gibst immer wieder Gedankenanregungen, auch auf deinem Instagram-Account. Du betreibst dein eigenes Studio, das Achtsam-Studio in Kaufbeuren, bist Veranstalterin des Kurasui-Yoga-Festivals, Autorin zweier Bücher, schreibst für Yoga Aktuell, Yoga World, bist im Sommer auf Festivals als Teacherin unterwegs, hast den tollen Insta-Account, arbeitest mit uns, Yoga Me Home, zusammen und wir machen jährlich den Yoga-Sutra-Kurs und obendrein bist du auch noch Mama von zwei Kindern. Ich freue mich wahnsinnig, mit dir heute zu quatschen. Schön, dass du da bist.
Danke, lieber Philipp, für die Einladung. Und wenn du mich so vorstellst, das klingt immer so beeindruckend.
Ja, ist auch ein bisschen.
Ich denke so, wow, okay, gut. Aber
ja, kann ich glaube ich nachvollziehen, wenn du es vielleicht so über dich selber hörst. Wenn es dann so gebündelt kommt. Aber ich habe vorhin so in der Vorrunde hier saß ich so und habe gedacht, Stefanie, ich kenne dich jetzt schon so lange. Wir quatschen und telefonieren ja gern und viel. Und dann habe ich das auch mal so zusammengeschrieben, so eine Personenbeschreibung. Aber ich finde, das passt.
Das also, ist alles erwähnt, inklusive Mutter von zwei Kindern. Und ja. Ich denke, das könnte mit das Wichtigste sein.
Du bist auf jeden Fall sehr aktiv und umtriebig. Und ich finde wirklich, ich kann es nur wiederholen. So weißt du aber, was ich da denke. Ich schätze das sehr, dass du auf Instagram immer wieder auch deine Stimme erhebst zu auch tagesaktuellen Themen. Versuchst es aus dem Yoga zu beleuchten und dich nicht so ja, in so eine Yoga-Harmonie-Bubble bewegst. Und das Ganze machst du dann obendrein auch noch auf so eine yogische Art, wo ich manchmal sehr neiderfüllt davor stehe und denke so, ah, mir gelingt das nicht. Ich werde manchmal viel stinkiger als du über manche Themen. Apropos stinkig, in den USA wieder Trump, in Österreich jetzt Kickl. Was machen wir da jetzt? Kann man nicht einfach wegmeditieren, oder?
Nee, weil er bleibt ja trotzdem. Also ich weiß nicht, wir haben so gebündelt unsere CDs beieinander, alle, dass wir das verändern können, aber ich glaube nicht, dass wir ihn wegmeditieren können. Was wir wegmeditieren können oder was wir wegatmen können oder was wir wegdenken können, ist, wegdenken vielleicht auch nicht, aber ist die Hoffnungslosigkeit und die Wut und die Traurigkeit und der Ärger, der verständlicherweise bei manchen da ist. Gleichzeitig ist bei anderen ja auch eine große Freude da, also muss man auch sehen. Aber ich glaube, also zum einen finde ich, was immer hilfreich ist, sich in solchen Situationen bewusst zu machen, ist, alles kommt, alles ist da, alles geht auch wieder. Und der Mann ist 78, er wird jetzt nicht noch 30 Jahre da sein. Auch wenn vier Jahre lang sind. Aber wie gesagt, ganze Welt, das ganze Leben, alles ist ja immer Veränderung. Und die Frage ist, können wir lernen, anders drauf zu reagieren, als vielleicht mit unseren gewohnten Reflexmustern, Verhaltensmustern, dass man in die komplette Ablehnung und Angst geht, weil das lähmt ja nur. Das führt ja zu nichts. Ich muss es nicht mögen, ich muss nicht mögen, was da kommt. Nee. Aber wir hatten es heute früh auch bei mir in der Stunde, weil natürlich das ein großes Thema ist und da auch ein großes Bedrücktsein und auch Ängste da sind vor dem, was kommt, und die Ängste sind völlig nachvollziehbar und ich finde, die sollte man auch aussprechen dürfen und sollte auch nicht von oben herab belehrt werden, dass das jetzt irgendwie irgendwelche Schattenanteile sind, die da wieder hochkommen wollen, sondern es sind ja wirklich Ängste, Sorgen, Wut, die da
ist. Also nennen wir es beim Namen. Ein faschistisch denkender Mann hat das machtvollste Amt
der Welt
wahrscheinlich, kann man so sagen, erlangt. Und für uns als Deutsche kommen dann natürlich die dunkelsten Erinnerungen wieder hoch. Also bei mir zumindest. Deswegen, ich verstehe jeden sehr, sehr gut.
Ja, absolut.
Der sagt, hey Leute, ich habe echt Schiss, das ist die falsche Richtung hier.
Ja, definitiv. Und die Frage, absolut nachvollziehbar. Und es geht auch gar nicht darum, denke ich im Moment, wieder in seine Bubble zurückzugehen und sagen, Om Shanti, wir haben uns alle lieb, Friede, Freude, was auch immer, sondern diese Möglichkeit der Bedrohung durchaus wahrzunehmen, sich aber davon nicht unterkriegen zu lassen, sondern eher in eine Haltung zu gehen, sich auf dieses kreative Potenzial zu besinnen, das ja in jedem von uns steckt, und das nicht in einer destruktiven Art und Weise einzusetzen. Also ich kann mir unglaublich viel vorstellen, was alles Schlimmes kommen könnte. Ich kann mir aber auch vorstellen, was nicht kommen könnte. Beziehungsweise man darf ja nicht sagen, glaube ich, bei den ganzen Manifestations. Sondern ich kann mir vorstellen, was ich haben möchte, was ich in die Welt bringen möchte, was ich vielleicht mit meinen Menschen, die ähnlich ticken, wie ich in die Welt bringen möchte und daran arbeiten. Und das ist ja auch so, und das sind wir jetzt schon beim Yoga Sutra, und das ist ja so eigentlich dieses, finde ich, diese Message, die in diesem Text steckt. Wir sind in der Lage, Dinge verändern zu können, wenn wir uns fokussieren, wenn wir unseren Geist, unseren Verstand einsetzen, und dann sind wir in der Lage, wirklich große Veränderungen herbeizubringen. Wir glauben, glaube ich, oft einfach nur nicht mehr dran. Ich weiß nicht, ob das jetzt so diese Frage beantwortet, was macht man damit, kann man es wegmeditieren? Also man kann es nicht wegmeditieren, man kann aber versuchen, und das denke ich, ist total wichtig in so einer Situation, neue Wege zu finden, mit Krisen umzugehen. Und ich meine, wenn wir unsere Geschichte angucken, ist unsere Geschichte eine Geschichte, die auf Kriegen basiert. Weil das offensichtlich der einzige Weg ist, miteinander bisher umzugehen, wenn man nicht einer Meinung ist, dass man dann irgendwann Krieg führt, was nicht konstruktiv ist. Und ich denke, die größere Herausforderung wäre zu sagen, wie können wir eine Welt kreieren, wie können wir in der Welt leben, und auch so naiv das jetzt klingt und so idealistisch zu sagen, aber was können wir tun, wenn wir uns wirklich anstrengen, um keine Kriege führen zu müssen,
Dahinter, ja. wenn ich kurz einhaken darf, dahinter steckt ja immer so ein Stück weit die Frage bei Konflikten, wie sehr bin ich wirklich in der Lage, also wir sagen ja gern und schnell mal, wir müssen uns in Toleranz üben, und Toleranz ist ganz wichtig.
Das ist überhaupt nicht einfach.
Genau, und was tun wir denn, wenn es jetzt wirklich in einem Konflikt drauf ankommt, wo Toleranz wirklich schwer ist? Meine Frage an dich, gelingt es dir, tolerante Gedanken gegenüber so richtigen Trump-Anhängern aufzubringen? Ich finde, das ist ja immer so die entscheidende, schwierige Frage. Also schaffe ich das wirklich? Also schaffe ich das auch mit dem Herzen, oder versuche ich mir da nur irgendwas zurecht zu konstruieren? Wie geht es dir damit? Geht es?
Ich glaube, ja. Kann gehen. Ja, ich glaube, also zum einen natürlich, weil mich dieser Trump-Gegner noch gar nicht auf so einer persönlichen Ebene trifft, wie es jetzt jemand tun würde, der zum Beispiel meinen Kindern irgendwas antun würde. Und ich denke, da mit einer Toleranz zu arbeiten, das wäre eine größere Herausforderung als jetzt ein Trump-Anhänger, auch dem jetzt mit Toleranz zu begegnen, was ja nicht heißt, dass ich es gut finde, was er macht. Verstehst du, was ich meine?
Ich glaube,
diesen feinen Unterschied zu haben. Ich toleriere, ich finde nicht gut, was er macht, aber
ich kann trotzdem friedlich im Herzen sein, sozusagen.
Ich kann friedlich im Herzen bleiben, und ich gehe nicht auf diese Wutebene, in der dieser Mensch, unterstelle ich jetzt mal, ist, weil er sonst vielleicht nicht so radikal wählen würde. Und dann ist natürlich die Frage, warum ist dieser Mensch so wütend? Und dann kommt man irgendwann an den Punkt, glaube ich, zurück, dass wir uns halt alle nur glücklich fühlen wollen, nur gut fühlen wollen. Und jeder, also, und Angst haben, dass uns irgendwas weggenommen wird, was uns eigentlich, oder wovon wir uns Glück versprechen und Zufriedenheit versprechen. Und ich glaube, wenn wir auf diese Ebene gehen, sagen, okay, der Common Ground, den wir alle haben, ist, wir wollen uns gut fühlen. Und jeder sucht aber nach Methoden und nach Mitteln, in dieses Glück zu kommen, die nicht unbedingt zu den Vorstellungen passen, die ich jetzt zum Beispiel habe von Glückssuche. Ich würde sagen, meditiere halt oder mach Yoga. Ja, also so ganz naiv jetzt. Und er wird sagen, spinnst du? Also ich muss Trump wählen, weil Trump wirft mir alle Immigranten raus und dann geht es mir endlich besser. Trump macht dies und jenes. Und dann würde natürlich jemand sagen, der auf einer anderen Ebene sein Glück sucht, sagt, naja, aber es ist ja nicht die Lösung, Immigranten rauszuschmeißen. Und es ist auch nicht die, weißt du, aber dieser Punkt dahinter ist ja, wir wollen uns gut fühlen, weil wir uns davon Sicherheit versprechen. Und wenn wir sicher sind, dann sind wir friedlich oder friedlicher. Mhm. Und wenn ich das in jemanden sehe, also wenn ich sage, okay, das ist der Kern hinter allem, dann fällt es mir leichter, toleranter zu bleiben, beziehungsweise im Herzen toleranter zu bleiben und nicht in eine Wut reinziehen zu lassen, die ja dann auch in den Argumenten überhaupt nicht fruchtbar ist, sondern furchtbar wird, weil wir uns dann irgendwann anschreien und dann irgendwann mal mit Waffen aufeinander losgehen, weil wir nicht mehr zuhören, sondern Recht haben wollen. Und das ist intolerant zu sein. Und ich will, finde...
Für mich ist immer die schwierige Frage, ab wann, weißt du, muss ich fast nochmal sagen, ich finde das mit der Toleranz und auch mit Trump-Wähler zu verstehen oder auch AfD-Anhänger zu verstehen, ist eine ähnliche Suppe. Das geht noch ein Stück weit, wo ich zugeben muss, wo es bei mir einfach echt am Ende ist, wenn Menschen sich mit ihrer Art, wie sie denken und was sie wählen und wie sie dann auch bereit sind zu handeln, wenn sie sich über andere Menschen erheben. Und das ist ja in meinen Augen so das Problem an AfD und Trump oder hier in Österreich die FPÖ. Es ist dieses Denken von, wir ermächtigen uns über andere Menschen, weil wir weiß sind, weil meine Großeltern schon von hier sind oder nicht. Und also aufgrund von Dingen, die ja völlig hanebüchen und unwichtig sind, weil am Ende entscheide dann nur eins, dass, genau wie du sagst, wir sind alle Menschen, die wir glücklich sein wollen. Wurscht welche Hautfarbe, wurscht wo wir herkommen, wurscht. Und sie erheben sich über andere aufgrund von Merkmalen, die unfair sind.
Ja, da würde man, schwierig, jetzt, würde man jetzt aus einer super esoterischen Sicht sagen, sind halt noch nicht erwacht. Bringt halt nichts, gell?
bringt halt überhaupt nichts. Bringt gar nichts und man ist ja auch selber nur auch nicht immer so wach.
Bitte?
Es bringt gar nichts und ganz ehrlich ist mir selber auch nicht immer wach.
Ja, also. Man ist aber vielleicht ein bisschen wacher, ohne woke zu sein.
Ich mag woke. Ich habe noch nie verstanden, warum es ein Schimpfwort geworden ist.
Was für viele zu schnell, zu heftig ist.
Ich glaube auch.
Ja, und das ist so wie im Yoga. Du gehst auch nicht gleich in Kopfstand. Du musst erstmal ein paar Vorbereitungen machen. Ich glaube, die Vorbereitungen... Es gibt immer die Hyperflexiblen und die Hypersportlichen und die können immer gleich alles, aber der Großteil kann halt den wilden Flow nicht und muss irgendwie vorbereitet werden und langsam rangeführt werden. Und ich glaube, was da gerade passiert weltweit und auch mit der Wokeness, die sicherlich absolut berechtigt ist in so vielen Dingen, überfährt man die Menschen. Ein Großteil, die irgendwie hoffen, dass sie dann in ihrem kleinen Leben, so wie sie es haben, wie wir alle unser kleines Leben haben, zufrieden sein können, glücklich sein können. Und der Körper will ja Energie sparen und dazu gehört ja auch am besten nicht viel denken.
Ja, das Gehirn verbraucht am meisten Energie. Ja,
eben. Und wenn ich halt einfach immer alles so habe, wie ich es haben möchte, dann verbraucht der Körper wenig Energie. Und dann sitzen wir irgendwann wie die Couch-Potatoes da und haben irgendwann mal Schmerzen, weil der Körper dann sagt, naja, war vielleicht doch nicht so eine gute Idee, so viel Energie zu sparen, weil jetzt muss ich so viel Energie aufwenden, um wieder irgendwo gerade zu stehen. Und da haben wir, und dann kommen sie zum Yoga und dann haben wir vielleicht eine Chance.
Aber da sind wir dann natürlich, da muss man wieder ganz ehrlich sein, da sind wir natürlich wieder so ein Punkt, da sind wir alle ganz schön gleich, gell? Also sich in Situationen zu begeben, die unangenehm sind, die herausfordern, die mich fordern, die an mein Energiegrundgerüst gehen, das machen wir alle nicht gerne. Nur diese Situation ist halt für uns alle unter Umständen eine andere, weil wir aus anderen Richtungen
kommen. Dann sind wir wieder an dem Punkt, mit der Toleranz zu üben, weil letztendlich müsste ich auch Energie aufwenden. Und einsetzen, um mein Bild auf etwas zu verändern. Und eigentlich ist es angenehmer zu sagen, nee, tue ich nicht. Es kostet mich weniger Energie. Ja. Und ich bleibe jetzt lieber in meinem Ärger, meiner Wut. Das ist vertraut. Da habe ich auch noch meine Freunde, die denken auch alle so, ist gut, fühle ich mich wohl, fühle mich auch sicher. Aber ich könnte auch sagen, wenn wir wirklich was verändern wollen, und das ist ja das auch, was das Yoga Sutra wirklich so deutlich sagt, ich weiß nicht, ich glaube, kein anderer Text sagt es so klar aus diesen Yoga-Texten. Vielleicht doch, es gibt ja so viele Texte, also möchten wir jetzt nicht so weit raushängen. Aber das Yoga Sutra sagt zumindest, das Yoga Sutra sagt, das ist ein lebenslanges Commitment. Du musst Abhyasa, dieses Üben oder Tapas, und Tapas nicht als Disziplin, sondern eher als ich brenne dafür, ich habe eine Leidenschaft dafür, eine Begeisterung dafür, weil ich dran glaube, dass ich was verändern kann, weil ich hoffe, dass dieser Glaube auch irgendwann erfüllt wird, dass ich, dass es möglich ist und das ist das Feuer, das mich antreibt, Tapas. Und ich muss aber dranbleiben. Also ich muss wirklich Energie aufbringen. Ich muss es wollen. Ich muss raus aus meiner Komfortzone. Ich muss bereit sein, mein festgefahrenes Mindset mal aufzumachen, um zu verstehen, zu begreifen, Einsichten zu bekommen, um vielleicht anders reagieren zu können auf Konflikte, auf Probleme und auf andere Menschen, als ich es bisher getan habe. Aber ansonsten glaube ich, bin wirklich überzeugt, bleib am Stiefel.
Du, ich glaube, dich darf man als wirklich als klassische Yogini, als Yoga-Sutra-Lover beschreiben.
Ja.
Dein Coach ist Patanjali, dein oder? Coach, ich meine, wir machen ja auch zusammen auch den Yoga-Sutra-Kurs. Was fasziniert dich an dem Text so im Vergleich zu anderen Yoga-Texten? Es gibt ja einige. Warum bist du bei dem so hängen
geblieben? Warum bin ich bei dem so hängen geblieben? Das ist auch eine Frage, die ich mir durchaus auch immer wieder stelle. Warum dieser Text, warum spricht mich die Bhagavad Gita nicht so an, warum spricht mich ein tantrischer Text nicht so an? Ich glaube, das eine ist, weil das Yoga Sutra mehr als ein philosophischer Text, ein psychologischer Text ist und eigentlich auf eine sehr schöne Art und Weise erklärt, wie wir auf die Welt reagieren, wie unser Geist tickt, also wie unsere Gedanken, unser Alltagsgeist und auch unser konzentrierter Geist reagiert, aber auch wie unsere Psyche funktioniert und wie das alles zusammenspielt und auch was wir tun können. Also es ist nicht nur ein Erklären, wie es dazu kommt, dass wir so denken und fühlen und handeln, wie wir es tun, sondern auch einen sehr klaren Weg gibt, wie wir Dinge verändern können und wie wir darüber wirklich Außergewöhnliches erreichen können. Und dieses Außergewöhnliche kann ja schon mal sein, dass ich anders Dinge beurteilen kann, als ich es vorher konnte.
Ein Trump-Wähler verstehen. Oder zumindest aggressionsfrei auf ihn zuzugehen.
Aggressionsfrei auf ihn zugehen zu können. Und ja, genau. Und sagen, ja, genau, das zu können. Mhm. Und dann und darüber, und ich meine, und wenn das gelingt, und ich würde jetzt, ich sage nicht, dass das immer gelingt, aber ich merke, es gelingt mir öfter, als es mir früher gelungen ist. Und wenn es gelingt, finde ich das ein unglaublich befreiendes Gefühl. Das ist ein Gefühl von Freiheit und aber auch von auch einer inneren Stärke. Zu sagen, ich lasse mich von meinen Emotionen nicht mehr so wegreißen und ich unterdrücke sie aber auch nicht. Ich nehme sie wahr und kann besser damit umgehen.
Und ich werde wirklich selbstwirksam. Ne?
Also, selbstwirksam, genau. Ja. Das ist das, was das Yoga Sutra, finde ich, sehr schön erklärt. Und was mir noch daran gefällt, ist, dass es ohne Gott auskommt. Weil ich habe so meine Probleme mit Göttern, obwohl ich tief in meinem Herzen immer noch in meinem Kinderherz immer noch den lieben Gott zu Hause habe, den ich als Kind hatte und mit dem ich auch manchmal Deals schließe bis heute. Der ist irgendwie ganz handlungsbereit, habe ich das Gefühl. Aber so generell mit der Vorstellung, es gibt da einen Gott und da gibt es eine Doktrin dann dazu und das muss so laufen, finde ich schwierig. Vor allem, wenn ich jetzt schon Probleme habe, hier mit unseren christlichen Göttern, Heiligen klarzukommen, warum dann dieses sofortige Hinwenden auf hinduistische Gottheiten, wo ich im Prinzip auch null Ahnung habe. Das ist halt schön, was exotisch ist. Und ich glaube, damit sowas wirklich eine Wirksamkeit entfalten kann, der Glaube, muss ich mich auch tief damit auseinandersetzen. Oder eben blind glauben, dann kann es, glaube ich, auch wirken. Aber ich glaube nicht blind. Vielleicht sollte ich es tun.
Versuche ich mein Leben lang schon, gelingt mir nicht.
Nein, ich finde es schwierig.
Schon in der Yoga-Ausbildung haben sie mir gesagt, Philipp, du musst auch mal ein bisschen mehr Vertrauen haben und nicht mal alles dreimal hinterfragen. Ja, arbeite ich mich dran ab. Nee. Ich verstehe, ich spüre, dass sie recht haben, ein Stück weit. Aber wenn es hart auf hart kommt,
dann ich finde halt, ein Gott ist immer noch menschengemacht.
Ja, das muss ja vielleicht gar nicht so ein Gott in dem Sinne sein, sondern auch wenn du sagst, du schließt mit dem einen Deal ab, ja,
dann ja,
das ist letztlich, was hier, also wäre jetzt meine weltliche Interpretation, ja. Was ja hier passiert ist, du schließt so einen Deal mit einem Teil deiner selbst ab.
Mit einem Teil, oder mit einer Entität, von der ich glaube, sie ist mir wohlgesonnen. Die helfen könnte. Und da komme ich dann wieder dem Ishvara-Gedanken tatsächlich näher, der im Yoga Sutra genannt wird, als etwas, der großes Wissen hat, an dem man sich wenden kann und der es gut meint mit dem Menschen und der Hilfe gibt. Aber da ist jetzt, das ist relativ religionsungebunden, wobei ich die tatsächlich, ich habe mich während meines Studiums mal intensiver mit den Frühchristen beschäftigt und mit Jesus und da finde ich durchaus sympathische Ideen darin, aber was die Institutionen draus machen, finde ich schwierig. Und das Yoga Sutra, wie gesagt, es ist frei. Ich finde auch die Idee sehr cool, dass es ein duales System ist und nicht und die Welt, so wie sie ist, als eine Realität begreift. Weil eben auch sagt, es ist aber eigentlich diese Welt, also der Mensch, der Dinge verändert und nicht irgendein Brahman oder ein Shiva-Bewusstsein, das hier so ein bisschen seinen Spieldrang auslebt, weil es ihm langweilig ist oder was auch immer und sagt, alles ist Maya, alles ist nicht echt und oder alles ist nur ein großes kosmisches Spiel und du musst dieses höchste Bewusstsein darin entdecken. Und man denkt, kannst du nicht ein anderes Spiel machen?
Das nimmt uns so die Handlungsfähigkeit sonst, ne?
Und
man auch schnell dabei, natürlich so Schuld von sich zu weisen, wenn mal was schief geht.
Ja, genau,
kann ich ja nichts dafür, ne?
Genau, war Brahman, war Atman, war Krishna. Und ich finde, dieses zu sagen, dass dein eigener Mist, den du gebaut hast, aber auch das eigene Schöne, was du gebaut hast, was du kreiert hast, weil es aufgrund deiner Vorstellungskraft, deines Handelns geschehen ist, entweder in die eine oder die andere Richtung, aber das finde ich, lässt einem viel mehr Handlungsfreiheit und auch Wirksamkeit. Und
ich finde es einen tröstlichen Gedanken. Ich finde es sogar einen richtig tröstlichen Gedanken, weil es mich in die Position setzt, in der ich gestalten kann, der ich walten kann. Ich habe sowieso immer so die Vorstellung, dass das Paradies, wenn es denn eines gibt, ist genau das hier vor uns.
Ja.
Ist genau, wir wandeln jeden Tag in diesem Paradies. Unsere Aufgabe ist es nur, das endlich mal zu checken.
Ja, genau.
Und das daraus zu machen halt.
Ja,
aber es war alles schon da.
Ja, es ist eigentlich alles da und es aber auch so zu machen, dass diese vielen armen Menschen, die jetzt gerade in vielen Gebieten dieser Erde, dieser wunderschönen Erde, denen es jetzt unglaublich schlecht geht, die auch partizipieren können an der Schönheit dieses Planetens. Und da finde ich, das ist doch eigentlich die Arbeit, wenn wir von der Arbeit sprechen oder die Aufgabe, die wir haben, diesen Planeten bewohnbar für alle zu machen. Und nicht nur für so ein paar. Oder eben zu sagen, mein Ziel ist ja eh ein ganz anderes. Ich will ja weg. Weil letztlich sind diese ganzen Geschichten ein radikales Aussteigen aus der Welt. Ich glaube, die Tantriker nicht. Aber die Tantriker letztendlich wollen auch aufgehen in ein, oder sich erkennen in dem höchsten Shiva-Bewusstsein. Und es ist alles immer so ein bisschen weg von der Welt.
Bisschen fluchtig,
Bisschen fluchtig, genau.
Und ein bisschen angenehmer zu fliehen, als sich mit dem
als beschäftigen. Ne? Genau. Und das war natürlich auch wieder bei dem, wo ich sage, klar, wenn man sich das anguckt, wird man auch feststellen, es wird wahrscheinlich nie einen dauerhaften Frieden geben, weil wir alle so unterschiedlich sind, auf unterschiedlichen Ebenen. Aber der Versuch ist es immer wieder wert. Und vielleicht... Und das andere, klar, es ist fliehen. Und ich finde, also mit auch lange mit dieser Frage immer wieder auseinandergesetzt. Also was bedeutet das auch, wenn ich sage, wenn ich angefangen, was bedeutet das, wenn man ständig sagt, die Welt, auf der wir leben, ist eigentlich das Jammertal, ist das Schlechte und dem muss ich entfliehen. Das ist ja dann auch so eine Abneigung, ein Ablehnen von der Welt. Und alles, was ich ablehne, behandle ich nicht gut. Und ich glaube, sowas, also angefangen ist ja letztlich auch im Christentum, das sagt, also wir sind aus dem Paradies vertrieben worden und da, wo wir jetzt sind, ist nicht das Paradies und wo wir wieder hinwollen, ist das Paradies. Das heißt also, da, wo wir hingeschickt werden, da, wo wir jetzt gerade sind, das ist nicht gut genug. Das ist irgendwie eine Strafe und sowas sitzt halt auch total fest, denke ich.
Ja. Und daraus entsteht so eine kontinuierliche Sehnsucht nach einem etwas anderem. Diese Sehnsucht ist ja letztlich eine Form von Leid, die dann entsteht, weil ich eben unzufrieden mit meinem Jetzt und Hier bin und woanders hin will.
Genau. Statt dass man sagt, hey, aber eigentlich ist es doch wirklich gut hier. Und wenn wir uns darauf besinnen würden, also dass wirklich alles da ist.
Wie kann ich das Jetzt und Hier besser annehmen? Weil jetzt zu glauben, im Jetzt und Hier ist immer alles toll, ist ja nicht so.
Nee, ist nicht so.
Wollen wir oft weg. Nee. Wie kann man Wie kann man besser damit umgehen, zu sagen, okay, ich bin jetzt hier, ich nehme also Gesetz in Fall, ich möchte das jetzt ernsthaft tun. Mhm. Ich möchte es jetzt und hier akzeptieren und annehmen, so wie es ist. Dann stelle ich fest, okay, da gibt es ein paar schöne Dinge und da gibt es ein paar nicht so schöne Dinge. Mhm. Mit den schönen werde ich mir leicht tun, relativ. Mhm. Hoffentlich nicht gierig danach werden, aber es ist wahrscheinlich leichter zu behandeln als die negativen Dinge. Wie gelingt es mir, die negativen Dinge anzunehmen?
Ich glaube, man müsste auch erstmal angucken, was denn die Dinge negativ macht für einen erstmal. Ich mag das immer ganz gerne, sich so wirklich auseinanderzusetzen damit. Was macht es denn negativ für mich? Und das ist vielleicht auch so eine Idee, die aus dem Yoga Sutra kommt, der letztlich sagt, der von Meditation spricht. Und wenn wir von Meditation sprechen, meinen wir meistens nur, da zu sitzen und zu schweigen und versuchen, nicht den Gedanken zu folgen, die durch den Kopf jagen. Aber was er meint eigentlich, es ist ein Durchdringen, ein Begreifen von einer Sache, mit der wir uns verbinden. Und es kann ja auch sein, dass mein Meditationsobjekt erstmal das ist, was ich als negativ empfinde, um mich damit mal auseinanderzusetzen und zu gucken, was erkenne ich denn durch dieses Nicht-Ablehnen, sondern was verstehe ich, was begreife ich, wo komme ich hin? Und das Yoga Sutra spricht von, man fängt an von dem ganz Groben und geht immer tiefer, 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 und wird sich mancher Dinge einfach immer klarer. Und ich glaube, das führt schon mal zu einer Erkenntnis, was es eigentlich ist. Kannst du mir noch folgen?
Ja, ich glaube schon.
Ich denke gerade so vor mich hin. Genau. Und wenn ich etwas besser begreife, etwas besser verstehe, dann sehe ich auch wieder Handlungsmöglichkeiten und kann sagen, okay, wie kann ich auf die Situation reagieren?
Also Schritt 1, ich fasse mal kurz zusammen und du korrigierst mich, ob ich dich richtig verstanden habe. Schritt 1, erstmal hinsetzen und erstmal wirklich radikal hinschauen, was jetzt gerade wirklich ist. Es im Idealfall vielleicht benennen, mal in einem ersten Schritt. In dem zweiten Schritt es vielleicht sogar verstehen. Also zu verstehen würde ich jetzt sagen, okay, wo könnte das herkommen? Wo möchte das eigentlich hin? Welche Bedeutung hat es? Den einordnen sozusagen. Und je besser ich es verstehe, desto eher kann ich es wahrscheinlich nachher auflösen, weil sich mir dann hoffentlich Handlungsoptionen zeigen werden.
Genau. Ja. Genau. Und das ist so ein bisschen die Idee, die er beschreibt im zweiten Kapitel auch mit Dukkha. Wie gehe ich um mit Dukkha? Also er sagt,
also das Leid für alle. Leid,
genau, dieser enge Raum und dieses Leid, also das kann ja wirklich etwas sein, das kann eine Krankheit sein, die vielleicht sogar eine tödliche Krankheit ist. Und es kann einfach Schmerzen sein, die wir durch temporäre Geschichten haben. Es kann Leid sein, das wir durch andere Menschen erfahren, durch Naturkatastrophen, aber auch die Art und Weise, wie wir denken, wie wir reagieren auf die Welt, also was dann wieder Wurzeln und Gründe hat. Und er sagt aber auch, künftiges Leid ist vermeidbar, was ich sehr schön finde und sehr tröstlich und sehr kraftvoll. Das heißt aber, er sagt, du musst dich auseinandersetzen damit, was ist so diese Wurzel, was ist der Grund für dein Dukkha, für diese Enge, für die Frustration. Es ist ja nicht nur der Schmerz, sondern es ist einfach so eine tiefsitzende Frustration oft oder Wutärger. Und wenn du das hast, dann musst du auch wissen, wo du hin möchtest. Also in was für einen Zustand möchtest du? Und das ist ja eher in dieser Sprache, würden wir sagen, Sukha, das Gegenteil davon, also dieser weite Raum, diese Leichtigkeit und dann die Frage, wie komme ich hin? Also das heißt erstmal analysieren, herausfinden, was ist die Wurzel deiner Krankheit, deines Dukkhas und dann gucken, also in die Handlung gehen, welche Medizin funktioniert, welche Mittel brauchst du dazu? Und er sagt im Prinzip, er hat die Idee von, oder Patanjali hat die Idee von Sam-Yoga, dieses Verbinden. Also ich verbinde mich mit etwas, was Leid verursacht. Sei denn, entweder es verbindet sich mit mir oder ich verbinde mich damit. Und du musst dich lösen davon, trennen davon, indem du neue Gewohnheiten anfängst, neue Sichtweisen anfängst. Letztlich dich aus dieser einengenden Dukkha-Sichtweise rausbewegst. Und das ist ein Prozess. Das ist auch wieder
so. Deine Synapsen neu programmierst, ja, in gewisser Weise. Ne? Das deckt sich ja dann mit vielen neueren Erkenntnissen, dass unser Gehirn eben auch neu formen kann. Ja.
Genau, also dass du es neu formen kannst und dann gleichzeitig. Es ist ja auch immer so ein Runterregulieren des eigenen Nervensystems, indem er sagt, also, und da gibt er ja ganz viele Tipps, also um in eine Klarheit zu kommen, um in eine Ruhe zu kommen, um zu einer Erkenntnis zu kommen, die dir hilft, anders zu handeln, anders zu reagieren und dich neu auszurichten. Und das ist eigentlich was sehr Kraftvolles. Aber es hat schon Bereitschaft voraus, dass ich da mich auch drauf einlasse.
Dass ich mich drauf reinlasse. Du hast mal den schönen Satz gesagt, wenn du dich auf Yoga wirklich einlässt, dann wird's messy. Den mag ich noch immer. Der bringt's auf den Punkt, ja. Wie schaut deine eigene Praxis aus?
Also zum einen setze ich mich tatsächlich jede Früh hin und versuche meinen in der Früh erstaunlich wilden Geist schon nochmal einzufangen.
Verrückt, gell? Geht mir auch so. Ich denke so, meine Güte, gerade aufgestanden und schon laberst du mich wieder voll.
Ja, genau. Kannst du jetzt nicht mal bitte, jetzt hier, komm mal, wir versuchen hier gerade ein...
Geh noch mal ins Bett, ich mache mir einen Kaffee so lang und nachher treffen wir uns. Aber nein.
Ja, aber guck mal, ich versuche jetzt hier gerade mit dir ein Mantra 108 Mal zu chanten. Meinst du, wir kriegen das hin öfters als dreimal?
Okay, ich sehe schon, du sprichst mit deinem Geist eher so wie mit so einem Kind dann und nimmst es bei der Hand.
Ich bin manchmal kriege ich es auch wirklich nicht mit und merke dann nur, dass ich total weg bin. Also, und dann freue ich mich aber, wenn ich feststelle, hey, heute ging es gut. Und manchmal, ich finde, also was ich auch sehr spannend finde, ist in der Früh, also mit all diesen, ich mache ein paar Atemübungen, dieser Versuch, mich zu fokussieren, auszurichten und jetzt habe ich den Faden verloren, schau.
Ja, wie deine Praxis morgens ausschaut.
Ja, genau, wie die Praxis aussieht. So, Kapitel. Genau, und wenn es dann eben zum einen, wenn es funktioniert, ist schön, aber auch festzustellen, heute bist du relativ unruhig in der Früh schon. Also heute ist vielleicht schon irgendwie so ein bisschen, vielleicht auch schon eine Gereiztheit da. Und das gibt mir aber dann auch schon immer so einen Hinweis drauf, wie ich heute unter Umständen auf die Welt reagieren könnte, auf die Menschen, mit denen ich zusammenlebe. Und was mir dann manchmal hilft, zu sagen, okay, und jetzt noch ein paar Mal atmen, runterkommen, damit du, wenn du jetzt auf Menschen triffst, nicht aus dieser Gereiztheit rausgehst, die offensichtlich in dir da ist. Also das hilft mir schon. Also das ist Teil der Praxis. Und dann eine Asana-Praxis, eine Pranayama-Praxis, die dann später kommt. Und dann, ich beschäftige mich viel mit diesen Texten. Und meine Praxis ist eigentlich die auch, dass ich versuche, die Ideen, die ich bei Patanjali lese und für mich als gut empfinde, auch wirklich anzuwenden, zu leben und zu sagen, ich probiere das aus, funktioniert oder funktioniert es nicht. Und wenn es nicht funktioniert, dann kann man es ja in die Tonne treten.
Hast du ein Beispiel dafür, womit du dich gerade so in letzter Zeit, was da so für Ideen waren?
Weil es ist, also zum einen, wenn ich merke, ich neige dazu, wie gesagt, sehr schnell irgendwie ganz zerstreut sein zu können, dass ich wirklich solche simplen Sachen wie, okay, länger ausatmen als einatmen, diesen Fokus auf die Ausatmung zu legen, um zu regulieren. Aber auch so Sachen, wirklich auch zu gucken, wenn Ärger da ist, wenn Wut da ist, wer spricht denn hier eigentlich gerade? Also diesen Asmita-Teil, was weiß ich wirklich? Wie viel Avidya habe ich denn hier gerade in der Situation? Und aus meinem
Unwissen Avidya, ne?
Unwissen, genau.
Sorry, ja, genau. Ja, genau. Muss man kurz die Begriffe übersetzen für alle, die
frischer
dabei sind.
Das Asmita ist diese, zu sagen, das ist meine persönliche Sichtweise. Woher kommt meine persönliche Sichtweise? Also diese Ich-Bezogenheit, was ja immer eine subjektive Reaktion erstmal auf etwas ist. Und dann eben zu sagen, und wie wäre es, wenn ich mehr wüsste, wenn das, was ich weiß, jetzt nicht stimmt und meine Reaktion deshalb völlig unangebracht ist. Also das ist schon so ein, also vor allem in Situationen, wo ich merke, das sind impulsive Handlungen, die da kommen könnten und wollen würden und dass ich da versuche, Moment innezuhalten und zu sagen, wo kommt es denn eigentlich her? Oder auch hinterher zu reflektieren, wenn man das Gefühl hat, man ist, wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt nicht hinter Mann verstecken, sondern ich, wenn ich das Gefühl hatte, irgendwie übers Ziel rausgeschossen zu sein und dann auch zu reflektieren und sagen, wo kommt es her, was war es? Und dann unter Umständen auch zu sagen, sorry, war nicht gut gerade.
Stefanie, wenn man dir so zuhört, das ist alles sehr, sehr handfest und sehr, sehr anwendbar, sehr klar. Ich empfinde Yoga auch so und trotzdem habe ich in letzter Zeit so manchmal so ein bisschen das Gefühl, die große Zeit des Yoga ist vorbei. Kann das sein? Fühlst du das auch so ein bisschen oder ist es meine subjektive?
Ich glaube schon. Ich glaube, das ist ein Gefühl, das, glaube ich, tatsächlich nicht nur wir zwei haben, sondern schon auch noch mehr im Moment, so ein großes Wohin geht's, war es das oder hat die Erwartungen nicht erfüllt, die es vielleicht in den Raum gestellt hat oder die Hoffnungen und dass da so ein Weitersuchen ist, so um das zu bekommen, was man sich vielleicht von Yoga erhofft. Und ich glaube, es liegt auch, oder ich kann mir vorstellen, dass es auch daran liegt, dass Yoga so einen Hype hatte einerseits, und immer noch mehr und immer noch mehr Yoga-Lehrer in noch kürzerer Zeit, was ja auch alles okay ist, aber was dabei, glaube ich, verloren gehen kann, ist die intensive Auseinandersetzung mit der Praxis und dieses Wissen auch sich verkörpern zu lassen. Und nicht nur als ein theoretisches, habe ich auch noch gelernt und das gehört auch noch dazu. Weil so können wir dann zwar wunderbare Flows ansagen und vielleicht Asanas ansagen, aber ich glaube, die Leute kommen auch zum Yoga, oder zumindest war es früher so, um was Tieferes zu bekommen. Also weil das ist ja schon dieses Versprechen, das Yoga irgendwo mit sich bringt, dass es uns etwas sagt, was wir vorher noch nicht wussten.
Was uns Orientierung gibt im Leben, was sonst könntest du ins Fitnesscenter gehen, ne? Also das glaube ich auch. Der Fitnessaspekt ist dann sicherlich, kann man jetzt kritisch sagen, vielleicht wichtiger geworden, als sein müsste, aber ist auch Ansichtssache. Kann man auch schön finden.
Ist auch okay, also dass wir das
ist auch okay, genau.
Alles gut, aber es ist halt nur noch bewegen. Und dann fehlt, weil auch in den Ausbildungen, klar, in kurzen Ausbildungen, und ich möchte überhaupt nicht niedermachen, das darf nicht falsch verstanden werden, aber in kurzen Ausbildungen ist halt der Fokus klar auf der Bewegung und dann wird all diese kraftvolle Philosophie, Psychologie, diese ganzen Ideen, die dahinter stecken, die werden halt nur noch kurz gestreift, weil man auch vielleicht keinen Zugang dazu findet, weil auch das unterrichtende Personal fehlt.
Weil es auch einfach Jahre braucht und oft nicht nur eins, sondern viele Leben, um das einigermaßen zu verstehen, was man da lernt, ne? Also es ist ja immer eines, etwas wiedergeben zu können, Aufsatz über Patanjali abliefern zu können oder ob man das, was er da sagt, einigermaßen selbst durchdrungen hat, sodass man aus eigener Erfahrung sprechen kann.
Und aber das setzt aber auch eine Bereitschaft voraus, dass man das möchte, also dass man auch diesen Teil von Yoga neugierig ist. Und ich glaube schon, dass viele Leute darauf neugierig wären, wenn man es ihnen alltagsnäher vermitteln könnte. Und ich glaube, weil das nicht unterrichtet wird oder nicht gelehrt wird in diesen Ausbildungen, findet das nicht statt. Und dann versucht man diese Lehre, die dadurch aber entsteht, weil wir alle wissen, Yoga ist eigentlich mehr als nur Bauch, Beine, Po-Workout, zu füllen, sei es jetzt mit Edelsteinen, sei es ätherische Öle, sei es mit Kakaozeremonien, sei es mit, wie gesagt, mit ganz vielen Dingen, die auch alle wunderbar sind.
Floskeln,
mit Human Design, also alles, wo wir uns wieder irgendwo eine Tiefe erhoffen, die aber eigentlich gar nicht, also dieses Yoga natürlich bieten kann. Und dann kommen diese ganzen äußeren Sachen und die ja letztlich auch nur wieder Sachen von außen sind, die unser sowieso schon völlig überreiztes Nervensystem weiterreizen und uns neue Ideen geben, uns aber nicht irgendwie runterholen und zur Ruhe bringen. Und ich glaube, zum einen überreizt, nicht in die Tiefe gegangen und dann Interesse verloren. Und sagen, na, dann gehe ich halt irgendwie ins Fitnessstudio und dann habe ich da eine tolle Karte, kann die anderen Sachen auch noch machen. Und such halt Such halt vielleicht.
Es ist halt auch einfacher, ne? Also ich habe da ein gewisses Verständnis durchaus auch dafür, weil sich mit Yoga Sutra zum Beispiel beschäftigen oder auch mit der Gita. Ich bin so ein Gita-Fan, du eher Sutra, aber ist ja auch vollkommen wurscht, aber sich damit auf einer tieferen Ebene zu beschäftigen, wie du eben sagst, das ist schon auch messy und ein bisschen anstrengend und man muss mal immer wieder zurückkommen. Und ich habe auch immer wieder Phasen, wo ich denke, meine Güte, jetzt gehe ich doch einfach nur meinem Hund in den Wald und gut ist hier. Genau. Ist doch eh schönes Wetter heute. Genau. Ich habe da durchaus Verständnis dafür.
Absolut.
Also wir sind und wie ja du auch bemüht, den Leuten das trotzdem immer wieder näher zu bringen, weil natürlich eine unglaubliche Kraft im Yoga. Es ist kein Zufall, dass diese Lehre so uralt ist und ja im Laufe der Geschichte auch immer wieder Hochphasen und dann auch wieder abgeebbt hat und verschwunden ist und dann wieder kam, so wie es halt ist mit den Dingen. Aber ich glaube auch, da steckt sehr viel Konkretes, Handfestes drin. Stefanie, wir haben schon maßlos die Zeit überzogen. Es ist wie immer, wenn wir zwei quatschen. Ich glaube, wir müssen das mal wiederholen. Vielleicht an alle da draußen, wenn ihr Lust habt, tiefer einzusteigen mit der Stefanie. Achtung, jetzt kommt ein bisschen Werbung. Wir machen mit Stefanie zusammen einmal im Jahr den Yoga-Sutra-Kurs. Der geht, Stefanie, 6 Wochen? 4 Wochen? Wie war das immer?
Sechs
Wochen. Findet das nächste Mal statt? Ich habe unseren Programmplan nicht da. Im Mai, stimmt das? Gibt es schon einen Termin?
Nee, ich glaube, es gibt einen Termin, aber ich glaube, es war nicht Mai. Dieses Jahr hatten wir März bis Ende April oder Mitte März bis Ende April hatten wir angefangen.
Wie dem auch sei, also wer immer sich dafür interessiert, unten in den Shownotes findet ihr einen Link dazu. Wenn dort der Termin noch nicht bekannt gegeben wird, weil es ihn dann noch nicht gibt, der Kurs kommt auf jeden Fall. Ihr könnt euch dort auf die Warteliste setzen und sobald dann der Termin klar ist, kriegt ihr eine Info von uns. Stefanie, famous last words?
Oh je. Oh je.
Oh je.
Oh je. Famous last words.
Wir wollten eigentlich noch über deinen neueren Yoga-Stil sprechen, den du unterrichtest.
Isa.
Ja, der ist sehr sanft. Aber wir wollen das einfach so machen. Stimmt. Wer immer in der Nähe von Kaufbeuren ist, auch der Link zu Stefanies Studio findet ihr unten. Klickt da drauf. Geht zu Stefanie hin, wenn ihr das könnt. Ansonsten findet man dich ja im Sommer auch immer wieder sehr gerne auf vielen Festivals als Lehrerin. Aber da unterrichtest du eher mit deinem Mann zusammen, mit Musik und solche Sachen.
Mit Musik, nicht, aber es ist schon so ein bisschen nach diesen ISA-Prinzipien, also Intelligent Somatic Awareness-Richtung ausgerichtet. Und die Idee von ISA, es ist nicht sanft, es ist tatsächlich nicht sanft. Es ist kraftvoll, aber nicht in dem bekannten Stil kraftvoll, weil es geht eher darum, kraftvoll auf eine Art zu praktizieren, die zum eigenen Körper passt, angepasst und sehr kraftvoll mit dem eigenen Atem zu praktizieren, damit wir einen langen Atem bekommen, den wir brauchen, um gut mit all den Herausforderungen klarzukommen, die uns in der Welt begegnen. Und über diese ISA-Methode vielleicht auch lernen, auch da Eigenverantwortung zu übernehmen und festzustellen, wann muss ich lieber raus aus einer Haltung, wie kann ich raus aus einer Haltung, wie kann ich eine Haltung modifizieren, damit ich mehr in dieser Weite bin und nicht so in meinem engen Zustand gefangen bleibe, nur weil wir alle Leute sagen, das muss so sein, sondern zu sagen, nee, fühle ich anders, kann ich auch anders machen.
Ich glaube, das sind die famous last words, wenn ich das zusammenfassen darf. Wann immer es sich eng anfühlt, bist du irgendwie auf dem falschen Weg. Wenn es sich weit anfühlt, bist du auf dem richtigen Weg. Das ist für mich immer so eine Grundorientierung, an die du mich hier gerade erinnert hast.
Ja.
Gehe ich voll. Ich glaube, das gilt für alles.
Ne? Ja, es gilt wirklich für alles. Also dieses festzustellen, es wird eng oder es ist dauerhaft eng, das ist dann der Moment, wo man mal innehalten sollte, reflektieren sollte und sagen, welche Möglichkeiten stehen mir zur Verfügung, um aus diesem engen Zustand wieder in die Weite zu gehen. Und manchmal schafft man das alleine und manchmal darf man sich dazu auch Hilfe holen. Und auch das ist eine sehr kraftvolle Entscheidung, zu sagen, ich hole mir Hilfe, wenn ich es alleine nicht schaffe. Und man muss nicht alles alleine schaffen, weil wir sind ja auch da, um uns gegenseitig zu unterstützen und weiterzuhelfen.
Stefanie und ihr lieben Zuhörerinnen da draußen, ich hoffe, der Podcast hat euch ein bisschen Weite gegeben, neue Anregungen, neue Gedanken, Anstöße. Ich freue mich auf euch, vielleicht in der nächsten Folge, wenn ihr wieder Lust habt zuzuhören. Stefanie, ich danke dir für deine Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
Ja, ich danke
spätestens
dir.
Spätestens nächstes Jahr bei dir auf dem Festival.
Ja, genau, spätestens dann. Und danke für deine Fragen, für diese tolle Plattform, die du bietest, auch schon eine ganze Weile. damit wir Yoga und alles, was dazugehört, so ein bisschen mehr in die Welt bringen können.
Ach, dankeschön. Jetzt kriegen wir noch Blumen, reiche ich gerne weiter. Nehme ich mir eine und den Rest des Strauß reiche ich gerne an mein Team weiter, weil allein mache ich das natürlich nicht. Danke dir, Stefanie.
Danke, Philipp.
Jö, tschü. Außen, innen.